Die Botschaft von der Auferstehung hat die Welt verändert. Einfache Menschen, die damaligen Jünger, waren so fasziniert, dass sie gesagt haben, wir müssen diese Botschaft weitersagen. In Johannes 20 lesen wir, wie das angefangen hat. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Ich kann Maria gut verstehen. Sie muss sehr verzweifelt gewesen sein. Jesus ist gestorben und jetzt war sogar sein Leichnam weg. Sie hatte nicht einmal einen Ort zum Trauern. Zum Trauern über ihren Lehrer, ihren Herrn. Jesus war alles für sie. Er hat sie von 7 Dämonen befreit und sie ist ihm nachgefolgt. Maria Magdalena gehörte zum erweiterten Jüngerkreis von Jesus, zu dem auch Frauen dazugehörten. Jesus hat ihr buchstäblich ein befreites Leben geschenkt und hatte auch Worte des Lebens für sie. Er hat sie zusammen mit den anderen Jüngerinnen und Jüngern gelehrt über die Bedeutung der Schriften, hat ihnen Gott näher gebracht und eine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Auf all das hat Maria mit freundschaftlicher Liebe und Hingabe reagiert. Nun ist Jesus tot. Maria ist voller Trauer und tiefer Verzweiflung. Sie steht am leeren Grab und kann nicht weggehen, ehe sie ihren geliebten Herrn wiedergefunden hat. Nicht einmal die beiden Engel, die sie ansprechen und fragen, warum sie weint, können sie ablenken. Normalerweise ist die Erscheinung von Engeln immer mit Aufregung und furchterfülltem Staunen verbunden. Maria bleibt völlig unbeeindruckt. Sie hat nur eine Frage, wo ist Jesus? Und dann steht Jesus hinter ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Ich frage mich, warum sie ihn nicht erkannt hat. Vielleicht hatte sie tränenverschleierte Augen. Vielleicht hat sie ihn auch nur flüchtig angeschaut und dann den Blick wieder in das leere Grab gerichtet. Vielleicht konnte sie es auch einfach noch nicht glauben, nicht wahrhaben, dass er es ist. Jesus spricht sie an, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria meint, es ist der Gärtner und fragt, ob er den Leichnam Jesu weggetragen hat. Und dann kommt der entscheidende Moment. Jesus spricht sie mit ihrem Namen an. Er spricht sie mit der aramäischen Aussprache von ihrem Namen an, in einer ihr vertrauten Sprache. Maria erkennt Jesus und sie antwortet mit Rabuni. Das kommt von dem Wort Rabbi, was Lehrer oder Meister meint. Allerdings ist Rabuni eine noch inhaltsvollere, eine feierliche Form. Ja, das war ein Grund zum Feiern. Die Freude muss riesig gewesen sein für Maria. Und sofort sucht sie den Körperkontakt. Körperkontakt ist für viele ja ein Ausdruck von Liebe, auch von freundschaftlicher Liebe. Aber Jesus sagt, rühre mich nicht an. Dieser Satz kann erstmal großes Unverständnis auslösen. Jetzt hat sie Jesus endlich gefunden und dann sogar quick lebendig. Jesus ist vom Tod auferstanden. Er steht wahrhaftig und leibhaftig vor ihr und sie darf ihn nicht anfassen. An dieser Stelle bedarf es einer Erklärung. Das Johannesevangelium ist an manchen Stellen recht knapp formuliert und lässt manche Details aus, die wir dafür dann in anderen Evangelien finden. Bei Matthäus war Maria in Begleitung einer zweiten Frau und sie haben sich vor Jesus niedergeworfen, seine Füße umfasst und ihn angebetet. Jesus hat nichts dagegen eingewendet. Er hat es zugelassen, dass sie ihn berühren. Der Satz bei Johannes, rühre mich nicht an, kann von der Grammatik her auch bedeuten, halte mich nicht länger fest, lass mich los. Etwas später lesen wir bei Johannes, dass auch der Jünger Thomas Jesus berühren will. Und Jesus lässt es zu, er fordert ihn sogar auf. Das heißt, im Kontext betrachtet, macht es keinen Sinn, dass Jesus der Maria verbietet, ihn anzufassen. Sondern vielmehr sagt er ihr, sie soll ihn nicht festhalten. Das passt zu dem, was Jesus ihr dann sagt. Er schickt sie zu den Jüngern, die Jesus noch nicht gesehen haben, damit sie ihnen von Jesus erzählt und dass er zu Gott zum Vater auffahren wird. Maria muss Jesus loslassen, damit er in den Himmel auffahren kann und damit sie ihrem Auftrag nachkommen kann. Sie muss sich in gewisser Weise von ihm abnabeln, damit sie eigenständig handeln kann. Sie hat genug gesehen, gehört, gelernt, um jetzt zu verkündigen. Maria macht einen Prozess durch, der sie hinführt zur Verkündigung. Als erstes braucht es bei Maria das Hören und Sehen von Jesus. Sie hat ihn wahrgenommen. Das Wahrnehmen allein hat aber nicht ausgereicht. Sie musste ihn auch erkennen. Als sie ihn dann erkannt hat, konnte sie auch den anderen davon erzählen. Ihre persönliche Begegnung mit Jesus war also die Grundlage ihrer Verkündigung. Jesus selbst hat sie beauftragt, den anderen von ihm zu erzählen. Auch wir sind beauftragt, unseren Glauben nicht zu verstecken, sondern Jesus zu bezeugen. Wir sind beauftragt, Menschen, die ihn noch nicht kennen, von ihm zu erzählen, von seiner Auferstehung, von seiner Liebe und Gnade. Davon, dass er den Tod überwunden hat und auch uns ewiges Leben schenkt. Davon, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Ich möchte euch gerne eine Geschichte von mir erzählen. Neulich ging ich mit einer Frau spazieren. Sie ist geflüchtet aus einem muslimisch geprägten Land und lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Wir haben uns angefreundet und treffen uns immer wieder zum Spazierengehen. Wir reden auch über Gott. Sie erzählt nicht viel von ihrer muslimischen Herkunft, aber sie ist offen für Gott und auch offen für Jesus. Neulich, als wir uns über Herausforderungen im Leben unterhalten haben, wollte ich ihr gerne mehr von Jesus erzählen. Ich würde ihr so wünschen, dass sie auch bei ihm Kraft und Hoffnung schöpfen darf. Innerlich habe ich dann gerungen mit mir. Wo fange ich an? Was genau soll ich sagen? Was sollte ich vielleicht lieber noch nicht sagen? Ah, ihr Deutsch ist noch nicht so gut, dass sie alles versteht, was ich sage. Was, wenn sie mich missversteht und wegen irgendwas vielleicht abgeschreckt wird? Was, wenn ich sie verprelle? Lauter Fragen und Zweifel waren in meinem Kopf und am Ende blieb ich stumm. Sie bat mich, für sie und ihre Familie zu beten. Ich versicherte ihr, dass ich das auch gerne tun werde, aber von Jesus habe ich ihr nicht erzählt. Warum bloß bekomme ich den Mund nicht auf? Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Lasst uns an dieser Stelle nochmal in den Text schauen. Oder vielmehr, wie der Text im Johannesevangelium weitergeht. Dort sind die Jünger versammelt in einem Haus und haben sich eingeschlossen, weil sie Angst haben. Jesus ist tot und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann kommt Jesus zu ihnen. Sie begegnen dem Auferstandenen selbst und glauben. Weiter später verkündigen sie auch die Auferstehung Jesu. Die Verkündigung der Maria war also nicht der entscheidende Moment. Bei Lukas lesen wir sogar in Kapitel 24, Vers 11, dass die Jünger den Frauen nicht geglaubt haben. Ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Trotzdem ist Petrus dann zum Grab gelaufen, hat die Leinentücher im leeren Grab liegen gesehen und ist voller Staunen nach Hause gegangen. Der Bericht der Frauen hat also doch etwas ausgelöst, auch wenn die Jünger ihnen erst nicht geglaubt haben. Und später ist Jesus den Jüngern selbst erschienen. Sie hatten eine eigene persönliche Begegnung mit ihm und haben dann geglaubt. Bei der Verkündigung kommt es also nicht darauf an, dass die Leute mir glauben. Sie sollen nicht mir glauben, sondern sie sollen Jesus selber erleben. Es kommt dabei nicht auf uns an. Nicht, ob wir genau die richtigen Worte sagen. Nicht, ob wir den absolut richtigen Zeitpunkt erwischen. Nicht, dass wir nicht herumstottern, sondern dass die Person, der wir von Jesus erzählen, sich selbst auf ihn einlässt, offen ist für ihn. Und dann können wir einfach beten, dass die Person Jesus selbst erleben darf und dieses Erleben Glauben bewirkt. Das brauchen Menschen, die von Jesus hören. Und auch Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Sie wachsen auf und übernehmen erstmal den Glauben der Eltern. Und dann, wenn sie erwachsen werden, kommt die Zeit, in der es ihr eigener Glaube werden muss. Und dafür können sie nicht weiterhin einfach das glauben, was die Eltern ihnen erzählt haben. Sie müssen Jesus selbst begegnen, ihn selbst erfahren in ihrem Leben, damit es ihr eigener Glaube werden kann, damit sie eine eigene Beziehung zu Jesus bekommen. Ob es unsere Kinder oder Enkelkinder sind, ob es Freunde, Nachbarn, Verwandte oder fremde Menschen sind, mit denen wir irgendwie ins Gespräch kommen. Wir haben den Auftrag, Jesus zu bezeugen, von seiner Auferstehung zu erzählen. Alles andere, was am Ende daraus wird, können wir in Jesu Hände legen und loslassen. Das können wir nicht bewirken. Aber wir können dafür beten und mutig sein, da wo sich Möglichkeiten auf natürliche Weise auftun. Es geht nicht darum, ob die Menschen uns glauben. Vielleicht werden sie lachen. Vielleicht werden sie es als Märchen abtun. Aber vielleicht gehört das, was wir ihnen von Jesus erzählen, zu einem längeren Prozess, den sie erleben. Und dessen Ergebnis die persönliche Begegnung mit Jesus und der eigene Glaube ist. Damit auch sie verkünden können, Jesus ist auferstanden. Amen.